Hallo, ich grüße euch. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Ich habe viele von euch gelobt für eure tolle Übergangslösung. Viele wollten das Lob gar nicht so entgegennehmen, aber ich fühle mich total wohl bei euch und freue mich, hier heute Morgen bei euch zu sein. Wahrscheinlich kennt ihr mich nicht und ich mag es total, wenn Leute, die bei uns in der Gemeinde predigen, sagen, wer sie so sind. Dann hat man den Eindruck, wer zumindest vor einem steht und vielleicht versteht man die ein oder andere Sache auch besser, wenn man weiß, von wem sie kommt. Also, wer bin ich? Ich bin Sebastian Stille, ich bin leidenschaftlicher Bastler, ein Heimwerker, ein Hobbygärtner. Ich fahre total gerne und circa 5000 Kilometer Fahrrad im Jahr. Ich spiele gern Fußball, bin Fan von Borussia Dortmund, bin ein Edelweißforscher, ein Snowboarder, ein Hühnerhalter, ein Ausdauerläufer, ein Pizzabäcker, engagiert bei uns in der Brüdergemeinde in Gießen und habe ein Hobbyverbot. Geld verdiene ich als Lehrer, mal mehr oder weniger hart, an einem städtischen Gymnasium in Gießen, der Liebigschule Gießen. Meine Fächer sind da Biologie und Sport und Latein. Ich bin 37 Jahre alt, schon über mein halbes Leben mit meiner lieben Frau Deborah zusammen, seit vielen Jahren verheiratet und wir haben drei kleine Kinder, die jetzt mit vielen von euren kleinen Kindern in der Gemeinde spielen. Wir wohnen in Gießen-Lützelinden und das kennt ihr, weil wir eine eigene Autobahnabfahrt haben an der A45. Vor einigen Jahren haben wir da einen kleinen Bauernhof gekauft, so eine Hofreite, und da gibt's nur Strom, weil der Dietmar sich drum gekümmert hat. Mit ihm fühle ich mich verbunden und Gespräche mit ihm fordern mich heraus und den ein oder anderen wertvollen Anstoß habe ich von ihm bekommen. Etwas ganz, ganz Besonderes verbindet uns beide. Dietmar ist der einzige Mensch, mit dem ich jemals über den Plural, also die Mehrzahl vom Mittagsschlaf, nachgedacht habe. Was ist der Plural vom Mittagsschlaf? Vielleicht Mittagsschläfs oder vielleicht Mittagsschlafe? Na gut, die Antwort bleibt ungewiss. Immer wenn ich es mal wieder schaffe, zwei Mittagsschläfe, Schlafs zu haben, dann schreibe ich meinem lieben Bruder eine SMS und lasse es ihn wissen. Dabei gilt folgende Regel: Männer und Frauen mit über 100 produktiven Stunden pro Woche dürfen auch mal zwei Mittagsschläfs haben. Dietmar schlage ich so schnell keinen Wunsch aus und deswegen bin ich heute Morgen hier. Am Anfang würde ich gern beten. Himmlischer Vater, hab Dank für diesen Tag und hab Dank, dass es ein Sonntag ist. Ja, hab Dank, dass wir uns treffen können, dass für uns diese Möglichkeit hier noch besteht. Und hab Dank, dass ich hier sein darf und freundlich aufgenommen werde hier in die Gemeinschaft. Ja, auch darin zeigt sich dein Reich, dass ich irgendwie von einem Teilbereich deines Reichs rüber switchen kann in einen anderen und hier angenommen bin. Hab Dank dafür. Du siehst, was ich so alles sagen möchte und du weißt, was davon wichtig ist für Leute hier. Nimm alles weg, was nicht so eine gute Idee ist, und lass vor allem all die zuhören, das behalten, was für sie wichtig ist. Ja, das alles dir zur Ehre. Amen. Ihr kennt das bestimmt in diesen besonderen Zeiten, wenn wir Christen uns treffen und wir sind Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, dann fragen wir uns gegenseitig, wie wir unser Gemeindeleben in diesen Wahnsinns-Corona-Zeiten denn wohl so organisieren. Als ich mit Dietmar neulich so ein paar Stromkreise bei uns am Dachboden kontrolliert habe, da haben wir das auch getan. Und für mich war völlig neu die Idee, Lieder vorzulesen. Und ich habe es eben zum ersten Mal erlebt und es gefällt mir. Wenn wir Lieder bei uns in der Gemeinde hören, dann kommen die momentan gerade vom Band. Euch lese ich aber gerne eins vor. Welch ein Freund ist unser Jesus? Das ist bei euch im Buch auch vorhanden. Das ist da die Nummer 408. Ich lese es euch mal vor. Welch ein Freund ist unser Jesus? Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht! Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil, in vielen Übersetzungen steht Segen, uns verloren geht, wenn wir nicht an ihn uns wenden und ihn suchen im Gebet? Wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet, o, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Als meine Frau und ich vor so 10 bis 15 Jahren in Gießen studiert haben, da waren wir Teil der SMD. SMD steht für Studentenmission in Deutschland. Da waren wir mit anderen Geschwistern, die auch gerade studiert haben, an der Uni unterwegs, haben versucht, Jesus an der Uni groß zu machen, Kommilitonen von Jesus zu erzählen und einfach gemeinsam unser Christenleben und Studentenleben so unter einen Hut zu bringen. Bei einer großen Konferenzveranstaltung von diesem Werk, Studentenmission, da habe ich mal ältere Geschwister kennengelernt und die haben mir aus einer Zeit erzählt, ich tippe so auf die 60er Jahre, in der dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, gepfiffen, ein Erkennungszeichen auf Bahnlangstrecken war oder wenn man vielleicht mal umsteigen musste am Bahnhof, dann hat man das möglichst laut und intensiv gepfiffen, in der Hoffnung, noch andere Leute, vielleicht andere SMDler da zu treffen. Welcher ein Freund ist unser Jesus? Das habe ich in den vergangenen Jahren unzählige Mal gesungen oder auch gepfiffen, weil es für meine Kinder irgendwie zu einem Schlaflied wurde. Ich habe mir gedacht, ach, man kann doch auch was Sinnvolles singen am Abend. Und deswegen habe ich ganz häufig und immer wieder gepfiffen und gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Ich mag dieses Lied, weil es mich daran erinnert, dass Jesus mein ständiger Begleiter ist. Und wohl auch deswegen, weil eine eher sensible und emotionale Thematik nicht mit so einem Gefühlsgedusel rübergebracht wird, sondern sagen wir mal wortgewaltig. Und wohl auch deswegen mag ich den letzten Vers dieses Liedes. Ja, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Umso überraschter war ich, als ich vor einigen Monaten bei uns in der Gemeinde erfahren habe, dass König, Priester und Prophet nicht nur so ein netter Dreiklang ist, sondern dass es eigentlich eine Kurzfassung einer großen Lehre ist, der Drei-Ämter-Lehre Jesu. Ja, ihr könnt euch meine Verwunderung vorstellen. In den letzten Jahren habe ich es vielleicht gefühlt 2400 Mal gesungen und dann kriege ich auf einmal so eine neue Information. Das war für mich so ein Aha-Moment. Ich konnte mir grob vorstellen, was diese Drei-Ämter-Lehre Jesu wohl besagt, nämlich, dass Jesus König, Priester und Prophet ist. Aber was genauso dahinter steckt, wo es herkommt, wie biblisch fundiert es ist, all davon hatte ich keine Ahnung. Deswegen habe ich mir Bücher ausgeliehen, habe Predigten im Internet gehört, YouTube-Videos geschaut, Texte gelesen und so weiter, um mehr zu erfahren. Und ich habe dabei eine Menge Dinge gelernt. Ein paar Sachen davon möchte ich gerne mit euch teilen. Gucken wir erstmal so ein bisschen auf die Geschichte von dieser Lehre. Die Lehre vom dreifachen Amt von Jesu, die ist schon ganz, ganz alt. Ja, auch die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten waren sich dieser drei Aufgabenbereiche unseres Herrn bewusst. Im vierten Jahrhundert schreibt ein Mann, der heißt Eusebius von Caesarea, ein Buch und nennt das Kirchengeschichte. Ja, mit der Arroganz des 21. Jahrhunderts belächeln wir das so ein bisschen, wenn jemand im 4. Jahrhundert ein zusammenfassendes Werk über Geschichte und Lehre der Kirche schreibt. Und doch ist er einer der Ersten, der diese Idee von König, Priester und Prophet schriftlich so fixiert hat, dass sie für uns heute immer noch überliefert vorliegt. Eine tiefgehendere theologische Beschäftigung mit den Ämtern von Jesus finden wir in den Schriften der Reformatoren. Zum Beispiel Luther und Calvin, die arbeiten ganz viel daran, herauszuarbeiten, wer Jesus ist, indem sie versuchen, so eine Verbindung herzustellen aus seinen Werken und seiner Person. Ja, der Grundgedanke dabei ist immer, im Werk Jesu können wir sehen, wer er ist. Ja, der Lateinlehrer möchte euch gerne noch was Lateinisches vorlesen, deswegen lese ich euch vor, was Melanchthon dazu gesagt hat. Hoc est Christum cognoscere, beneficia eius cognoscere. Das ist es, Christus zu erkennen, seine Werke zu erkennen. Ja, beneficia könnte man vielleicht auch sagen, seine Wohltaten zu erkennen. Ja, Calvin wendet das direkt auf diese drei Ämter von Jesus an. Wollen wir wissen, wozu Christus vom Vater gesandt ward und was er uns gebracht hat, so müssen wir vornehmlich sein dreifaches Amt, das prophetische, königliche und priesterliche betrachten. Ja, nun sind Eusebius, Melanchthon und Calvin vielleicht nicht unbedingt die klassischen Referenzmänner für Brüdergemeinden und Pietismus. Und deswegen habe ich mal geguckt, ob ich vielleicht noch alte Schriften finde, die unserer Gemeindebewegung irgendwie näher stehen. Und wurde fündig in einer inzwischen fast 100 Jahre alten Kirchenordnung der Herrenhuter Brüdergemeinde, die auch einen Katechismus enthält und in Frage 77 fragt, welches dreifache Amt wird Christo zugeschrieben? Jesus ist unser Prophet, Priester und König. Ja, auch der Liederdichter von Welch ein Freund ist unser Jesus, Joseph Scriven, gehört in die Brüderbewegung der Mitte des 19. Jahrhunderts. What a friend we have in Jesus, welch ein Freund ist unser Jesus, ist bestimmt eines der wirkmächtigsten Lieder der frühen Brüderbewegung. Ja, gedichtet von einem irischen Lehrer, der nach Kanada emigrierte. Dass er diesen Dreiklang König, Priester und Prophet so prominent an das Ende von seinem Lied stellt, zeigt uns, dass es irgendwie ein Bewusstsein für diese Ämter von Jesus gab. Ja, nach dieser sehr, sehr punktuellen geschichtlichen Betrachtung würde ich gerne mit euch einen Schritt weitergehen und darüber nachdenken, wie ist es denn mit dem biblischen Zeugnis für diese drei Ämter von Jesus? Ja, ich möchte gerne herausarbeiten, inwiefern ist Jesus als König, Priester und Prophet zu sehen? Dabei kann ich in 45 Minuten unmöglich den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann vielleicht nur einige Stellen mit euch heute Morgen irgendwie teilen. Später soll es in einem Anwendungsteil darum gehen, herauszufinden, ja, was das eigentlich persönlich für mich zu bedeuten hat oder was ich daraus lernen kann, wie kann ich diese Ämter auf mein Leben anwenden oder vielleicht, wie können diese drei Ämter unser Gemeindeleben bereichern. Also gucken wir als erstes mal, in welchem Sinn war Jesus ein Prophet? Dazu lese ich erstmal was aus 5. Mose 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Ja, das ist ein Vers, den auch Stephanus später in seiner Rede in der Apostelgeschichte nochmal aufnimmt und auch Petrus in Apostelgeschichte 3,22 zitiert. Ja, hier wird also dieser alttestamentliche Vers neutestamentlich auf das Kommen des Messias gedeutet. Von den alten Schriften her war Jesus also durchaus als Prophet angekündigt. In welchem Sinn hat Jesus, als er hier auf der Erde lebte, als Prophet agiert? Also Jesus wurde in seinem Tun auf jeden Fall als Prophet wahrgenommen. Ja, ihr kennt bestimmt diese Stelle hier aus Matthäus 16, 13 und 14. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia, manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Ja, oder in Johannes 4, 19, da antwortet eine Frau, Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Einen Schritt weiter geht Kolosser 2, das ist da Verse 2 und 3. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen und ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Durch sein Handeln, durch seine Verkündigung gewährt uns Jesus einen Einblick in Gottes Welt, in seine Vorstellungen, Pläne, seine Weltsicht, seine Ideale, seinen Willen. Ja, Jesus selbst sagt ja von sich, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Menschen, die Jesus getroffen haben, nannten ihn daher Prophet, weil genau das die Kernkompetenz von Propheten ist. Sein ganzes Wesen und sein ganzes Sein zeigt uns Gottes Wesen und Willen. Ja, sodass Paulus in dem Kolosserbrief da schreiben kann, Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und deswegen ist auch wenig überraschend, dass Jesus typische Prophetenthemen drauf hatte, so in seiner öffentlichen Verkündigung. Zum Beispiel ein Ruf zur Buße. Ja, die erste Verkündigung nach Jesu Taufe, das ist Matthäus 4, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Ja, er wendet sich gegen religiöse Verdorbenheit, auch ein typisches Prophetenthema. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Ja, das ist Matthäus 23, 24. Bisher haben wir gesehen, dass Jesus quasi als typischer Prophet agiert hat hier. Aber es unterschied ihn auch etwas von, ich sag mal, normalen Propheten. Jesus überragte quasi die anderen Propheten. Ein ganz entscheidendes Unterscheidungskriterium ist dabei, dass all das, was Jesus sagt, stets mit ihm selbst verknüpft ist. Oder all sein prophetisches Reden jeweils auf ihn zu beziehen ist. Oder all seine Prophetie sich eigentlich in ihm selbst erfüllt. Ich sage euch dafür ein Beispiel. Ihr kennt bestimmt alle dieses berühmte Hirtenkapitel 34 vom Propheten Hesekiel. Ja, hier beschreibt er, wie Gott ankündigt, einen guten Hirten zu schicken. Das ist eine großartige alttestamentliche Prophetie auf den kommenden Messias. Ja, wenn Jesus dann selbst da ist, dann spricht er eigentlich ähnliche Worte. Ja? Ich bin der gute Hirte. Jesu Reden und Jesu Blick in Gottes Wirklichkeit ist immer mit ihm selbst verbunden. All seine Reden, all seine Lehre, alles ist immer mit ihm verknüpft. Das gibt es bei anderen Propheten nicht. Wenden wir uns mal den Priester zu. Machen wir uns kurz Aufgaben von einem alttestamentlichen Priester bewusst. Ein Priester setzt sich für das Volk oder für einzelne Gläubige des Alten Testaments bei Gott ein. Ja, vielleicht kann man das in zwei Aspekten zusammenfassen. Durch seine Fürsprache vermittelt er irgendwie zwischen Mensch und Gott und er bringt ein Opfer dar, das den Menschen Vergebung ihrer Schuld zuteil werden lässt. Ja, kurze Klammer, dass wir theologisch sauber bleiben an der Stelle. Natürlich wissen wir, dass eine wirkliche Sühne für die Sünden des Alten Testaments auch erst durch Jesu Tod am Kreuz geschehen konnte. Im Alten Testament ist es so, dass der Schuldige mit seinem Opfertier zum Tempel kommt. Ja, in der Gegenwart des Priesters legt er seine Hände auf dieses Opfertier und damit werden seine Sünden quasi zeichenhaft auf dieses Tier übertragen. Das Tier muss sterben und mit dem Blut dieses Opfertiers geht der Priester in das Heiligtum und vermittelt quasi so eine Vergebung für die Verfehlungen bei Gott. Ja, der Mensch konnte, glaube ich schon, mit dem Gefühl von Rechtfertigung wieder nach Hause gehen. All das sind Schattenbilder auf den vollkommenen Priesterdienst Jesu. Jesu ist unser hoher Priester. Ja, Paulus schreibt zum Beispiel im Timotheusbrief, dass es nur einen Mittler zwischen Gott und uns Menschen gibt. Und das ist Jesus Christus. Alle menschlichen Vermittlerdienste sind eigentlich in ihm erfüllt. Er ist unser Hohepriester. Ich lese mal da Verse aus 1. Timotheus 2, Vers 5. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Ja, dieser Vers gibt auch gleich schon einen entscheidenden Hinweis, wie Jesus dieser Priester werden konnte, dieser Vermittler. Ja, entscheidende Verse, in denen man das gut nachvollziehen kann, die finden wir zum Beispiel in Philipper 2, ja, da ab dem 6. Vers. Die zeigen uns, dass Jesus einerseits dieses alttestamentliche Priesteramt komplett ausfüllte, aber es gleichzeitig auch irgendwie neu interpretierte. Man könnte fast sagen, irgendwie neu erfand. Und damit zu einem einzigartigen Priester wird. Ja, Philipper 2, Abvers 6, da steht das hier. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, Paulus schreibt uns hier, dass Jesus sich nicht festgeklammert hat an dieser Herrlichkeit. Ja, aus Barmherzigkeit verließ er all das und kam hier auf diese Welt. Er hat einen unermesslichen Reichtum verlassen ist unendlich arm geworden, dafür, dass wir geistlich reich werden können. Jesus musste auf unsere gefallene Ebene hier herunterkommen, damit so eine Stellvertretung möglich ist. Ja, dabei bleibt er aber ewiger Gott. Dadurch erhält die Erlösung, die durch diesen Priester erwirkt wird, zeitlosen Wert. Sie ist ewig gültig. Im Alten Testament starb das Opfertier für momentan bekannte Sünden. Für den nächsten Tag galt das aber schon nicht mehr. Ja. Das liegt daran, dass das Tier irgendwie einen zeitlichen Wert hatte. Wenn Jesus einfach nur ein guter Mensch gewesen wäre, wie auch manchmal irgendwie behauptet wird, dann könnte sein Sterben auch nicht für die Ewigkeit gelten. Ja, und auch nicht gleichzeitig für alle Menschen. Ja, mit so einem Jesusbild würden wir dem Priesterdienst Jesu jegliche Substanz entreißen. Ja, er war schon von Ewigkeit her und bleibt das in alle Ewigkeit. Das göttliche, geopferte Lamm. Da zeigt sich schon wieder eine gewisse Überhöhung von diesem Priesterdienst. Denn Jesus war gleichzeitig Priester und Lamm. Dazu noch Hebräer 9, Vers 12. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälber, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ja, da muss nichts wiederholt werden. Das bedarf keiner Ergänzung. Ja, ich lese noch Hebräer 10. Ja, da Verse 10 und 14. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von seiner Schuld befreit. Ja, das ist Jesus als Priester. Ja, denken wir kurz darüber nach, wie es ist mit Jesus als König. Ja. Nach Weihnachten, da kamen ja Weisen aus dem Morgenland, nennen wir sie mal so, und fragten in Jerusalem, ja, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben den Stern gesehen. Ja, durch Prophetie und diese Zeichen am Himmel war ihnen klar, dass da eine neue Herrschaft begonnen hatte. Eine neue Herrschaft von einem neuen König. Im Triumphzug nach Jerusalem, beim Passafest, ja, andere Ende von Jesu wirken ungefähr hier auf dieser Erde, beim Triumphzug nach Jerusalem, beim Passafest, ja, da kommt etwas von seiner Erhabenheit zum Ausdruck. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Das Volk Israel hatte die Hoffnung, dass Jesus sie als König von dem Joch der Römer befreien könnte. Er war aber überhaupt kein politischer König, sondern er wollte die Menschen von der Macht des Teufels befreien. Daher musste er schlussendlich den Weg des Kreuzes gehen. Ja, der Statthalter Pilatus fragte ihn damals bei dem Verhör, so bist du dennoch ein König? Bist du also wirklich ein König? Ja, und Jesus antwortete ihn, du sagst es, ich bin ein König. Das Volk lehnte ihn aus Enttäuschung ab. Ja, sie haben sich den König komplett anders vorgestellt. Und dann schrien sie verbittert, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Ja, Pilatus hat ein Schild über ihm anbringen lassen. Jesus von Nazareth, König, also Rex, König der Juden. Alle Dinge, die ich bisher so gesagt habe, die könnte man vielleicht auch noch zusammenfassen als besonderes Wirken oder wahrgenommen werden von Jesus als Gottessohn hier auf der Erde. Ja, durch Auferstehung und Himmelfahrt wurde Jesus aber in die allerhöchste Position versetzt. Ja, auch dazu lese ich mal bekannte Verse aus Philipper 2. Ja, von Paulus formuliert das da, dass Jesus so, also in dieser Erhöhung zum König der Könige wird. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen derer Knie, die im Himmel und auf der Erde sind und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es geht hier um den göttlichen Titel, der im Urtext Kyrios heißt. Ja, in der Regel wird er mit Herr übersetzt. Ja, manche Kaiser in Rom nannten sich auch Kyrios, weil sie irgendwie von ihrer Göttlichkeit überzeugt waren. Ja, deswegen verweigerten Christen ihnen auch diese Ansprache, weil sie nur einen Kyrios hatten, ihren Kyrios, Jesus. Ja, ich habe extra nochmal geprüft und alte Texte nachgeguckt mit meinem stümperhaften Altgriechisch. Und habe zum Beispiel von Kaiser Nero, das ist einer der schillerndsten und fehlorientiertesten Bösewichte der Antike, die Beschreibung gefunden, Pantos Kosmo Kyrios. Ja, dafür reicht dann mein Altgriechisch aus. Kyrios, Herr des ganzen Kosmos. Wichtiger als ein potenzieller Streit darüber, ob wir jetzt sagen Kyrios oder König, scheint mir zu sein, Merkmale der Herrschaft herauszusuchen. Es kann kein König sein, den wir jetzt so vor Augen haben, wenn wir vielleicht so ein verklärtes Bild der Renaissance vor Augen haben. Ja, das ist klar. Das zeigt auch schon seine Machtergreifung. Die Machtergreifung von König Jesus war am Kreuz. Ja, das stellvertretende Leiden und Sterben für eine sündige Menschheit. In dieser Entehrung eigentlich gewinnt Jesus den Sieg und ja, übernimmt da die Herrschaft. Ja, da ist der Sieger über gottfeindliche Mächte. Jesu Herrschaftgebiet als König ist auch zum aktuellen Zeitpunkt, ja, der Welt- und Heilsgeschichte und war es auch zu den Zeiten, in denen er hier auf der Erde war, kein weltliches territoriales Reich. Ja, Jesus verkündet fast eher als Prophet dieses Gottesreich, aber ist gleichzeitig wieder mehr als nur ein Ankündiger. Mit ihm, in seiner Person, entsteht dieses neue Gottesreich, auch wenn es jetzt vielleicht erst in unvollständiger Ausgestaltung da ist und noch nicht so ganz richtig existiert. Ja, und doch existiert ein Herrschaftsgebiet. Ja, Jesu Herrschaft ist dort faktisch und real Existenz, wo sich wirklich Knie beugen und wo wirklich ein Herz bekennt, dass Christus der Herr ist. Ja, da, wo Menschen im Gehorsam mit Jesus leben, da ist Herrschaftsgebiet von König Jesus. Darüber hinaus gibt es quasi noch so einen potenziellen Herrschaftsbereich von Jesus. Ja, potenziell ist Jesus jetzt auch schon alles unterworfen. Das spiegelt sich nur noch nicht so richtig in unserer Wahrnehmung wider, ja, wenn wir in unsere Welt oder vielleicht in unser tägliches Leben schauen. Ja, das ist aber auch nicht überraschend und braucht uns überhaupt gar nicht verwundern, denn da steht ja offensichtlich auch noch der ein oder andere Schritt aus. Ja, ich lese mal von ein Schritt weiter ist zum Beispiel 1. Korinther 15, 24. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Wir müssen im nächsten Schritt ein bisschen darüber nachdenken, wie diese drei Ämter ineinander wirken. Ja? Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr jetzt irgendwie so ein Bild von einem Propheten vor euch, ja? Eins von einem Priester und eins von einem König und jeweils so eine Idee, wie Jesus das erfüllt hat in der Zeit, in der er hier lebte. Wir müssen aber aufpassen, dass wir das nicht so separiert irgendwie sehen, sondern müssen gucken, dass wir das wieder beieinander kriegen, denn Jesus erfüllt das alles in einem. Ja, in Jesu Wirken lässt sich vielleicht auch eine gewisse Reihenfolge festhalten. Ich habe das Gefühl, erst war er eher so Prophet, dann eher so Priester, dann König. Bemerkenswert ist aber, dass er nicht aufhört, das eine zu sein, wenn er was Neues wird. Ja, wenn wir diese drei Ämter betrachten, ist es ganz, ganz wichtig zu merken, dass die ganz, ganz eng zusammengehören. Jesus ist ein priesterlicher und königlicher Prophet. Oder man kann auch für ein anderes Beispiel das so drehen und sagen, er ist ein prophetischer und königlicher Priester. Alles vereinigt sich in einer Person. Ja, ich mache es mal mit dem Beispiel vom König. Jesus wirkt als König priesterlich und prophetisch. Ja, er herrscht nicht durch Anwendung von Gewalt, sondern durch prophetisches Wort und priesterlichen Dienst. Ich lese zum Beispiel mal Markus 10, 45. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ich setze mal so ein paar Gedanken von König und Prophet, von König und Priester da ein. Ich bin nicht gekommen, um mir als König dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um priesterlich zu dienen, um der wahre Hohepriester zu sein. Ja, die Rollen durchdringen sich irgendwie. Das ist eigentlich ein Amt, was so uns in drei Bildern vorgestellt wird. Ja, der Theologe würde von Perichorese sprechen. Ich lese mal noch eine Passage, in der uns diese drei Ämter ineinandergreifend und gebündelt vor Augen gehalten werden. Ja, das findet ihr zum Beispiel in Hebräer 1. Ja, jetzt lasse ich mal eine kurze Chance, dass man auch mal eine Chance hat, seine Bibel aufzuschlagen, bevor ich schon alles vorgelesen habe. Hebräer 1. Das sind, glaube ich, gute Verse, die irgendwie zusammenfassen. Also Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Viele Male unter verschiedenerlei Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite des Gottes der höchsten Majestät. Ja, ihr findet in Vers 2 diese Idee, Gott hat durch seinen Sohn in unsere Zeit gesprochen. Ihr findet in Vers 3 die Idee, er selbst wurde zum Opfer. Und ihr findet am Ende von Vers 3 diese Idee von einer Überhöhung, ja, Ehrenplatz im Himmel, ein König. Mit Blick auf diese drei, ich sag mal, Berufsbezeichnungen, König, Priester und Prophet, bemerken wir, dass das ja keine neuen oder von Jesus irgendwie gestifteten Aufgabenbereiche wären. Ja, das sind vielmehr typische theokratische Personen des alten Bundes. Ja, theokratisch bedeutet von Gott für einen speziellen Kompetenzbereich mit einer gewissen Macht ausgestattet. Ja, im Alten Testament, da finden wir viele Beispiele von guten Königen, guten Priestern und guten Propheten. Ja, die haben ihren Auftrag gut, andere mittelgut erledigt. Nicht so ganz selten finden wir aber auch Spannungen zwischen diesen drei Personen. Ja, wir denken zum Beispiel mal an Jeremia. Ja, der musste sich mit einer, also er als Prophet, musste sich mit Priestern und dem abgefallenen König Joachim rumschlagen. Auch im Aufgabenbereich einzelner Personen lassen sich im Alten Testament irgendwie Spannungen feststellen. Denken wir zum Beispiel mal an Könige. Könige waren seit der Zeit Davids eigentlich immer auch verbunden mit so einer messianischen Zukunftserwartung. Ja, aber die haben das Volk auch den einen oder anderen Irrweg geführt, ja, so dass man fast sagen könnte, göttliche Führung wurde durch das Versagen von den Königen in Frage gestellt. Erst in Jesus werden diese drei Funktionen vereint. Ja, während sich in dieser Verteilung auf unterschiedliche Personen eher so die Beschränktheit oder auch die Vorläufigkeit von diesen Personen zeigt, erfüllt Jesus alles in ihm verbunden eigentlich erst im wirklichen Sinne. Und er füllt das eigentlich erst aus. Jetzt ist eine Gelegenheit, völlig neu in diese Predigt einzusteigen, weil es darum gehen soll, was kann ich für mich daraus lernen? Ja, ich versuche den einen oder anderen Anhaltspunkt zu geben, wie persönliches Christsein von diesen drei Ämtern oder von den Ideen von dieser Drei-Ämter-Lehre profitieren kann. Denken wir nochmal an den Prophet als erstes. Was ist eigentlich die Hauptbotschaft von Prophet Jesus? Seine Hauptbotschaft ist, hey, da ist ein neues Gottesreich herbeigekommen. Ja, und wo dein Herz von Gott erfüllt ist, bist du bereits hineingestellt in diese neuen Seinsweise und du bist mit dabei in diesem durch Jesus gekommenen Gottesreich. Wo lebst du eigentlich in diesem Gottesreich? Wo siehst du eigentlich die Welt, in der du lebst, mit Gottes Augen? Wo begegnest du Menschen, so wie das den Prinzipien Gottes entspricht? Wo bewertest du Situationen deines Alltags, so wie das Gottes Maßstäben entspricht? Wo richtest du dein Leben nach seinen Wertvorstellungen aus? Ja, wo aber auch all das genau nicht? Ja, wo hat dich Hartherzigkeit gegenüber deinen Mitmenschen fest im Griff? Wo dominieren, wenn du ganz ehrlich bist, die Wertvorstellungen dieser Weltzeit dein tägliches Leben? Das soll eine Erinnerung für uns alle daran sein, dass wir in einer neuen Welt leben. Erlebe das wirklich aktiv. Mach dir bewusst, dass du als Gotteskind in einer neuen Welt unterwegs bist. Das ist die Botschaft von dem Prophet Jesus. Du bist in einer neuen Welt dabei. Es hat was Neues angefangen. Sei fröhlich und freu dich daran, dass Jesus mit dir unterwegs ist. Denken wir mal über den Priester nach. Als Jesus hier auf der Welt war, da hat er Huren und Zöllner nie ausgeschlossen. Der hat die eigentlich eher so handelnd in seine Gemeinschaft mit eingeschlossen. Ganz anders war das mit der Selbstgerechtigkeit der religiösen Elite. Wo leben wir aber vielleicht in religiöser Selbstgerechtigkeit? Und wo entscheiden wir uns deswegen aktiv dagegen, Jesu Priesterdienst für uns in Anspruch zu nehmen? Ja, wo wäre es vielleicht relativ einfach in unserem Leben auch etwas zu finden, ähnlich wie bei Zöllnern oder Huren, wo man sagt, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eigentlich ein Irrweg? Ja, Jesu Priesterdienst möchte für uns da so eine Art Reinigungsfunktion haben. Ich lese mal aus 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Lasst uns mal noch kurz einen Blick auf das Resultat von einem gelungenen Priesterdienst von Jesus werfen und gucken, welches Potenzial sich daraus für uns eröffnet. Durch Jesu Priesterdienst haben wir Gemeinschaft mit Gott. Kennt ihr folgenden Satz? Gott wird in uns am meisten verherrlicht, wenn wir am zufriedensten bei ihm sind. Ich habe auch den Satz irgendwann mal bei uns in einer Predigt in der Gemeinde aufgeschnappt und habe nach einigen Nachforschungen herausgefunden, dass der Satz auch nicht von dem Prediger von damals kam, sondern von einem der Päpste der Evangelikalen, John Piper. God is most glorified when we are most satisfied in him. Ja? Wie ist das mit Gemeinschaft mit Gott? Vielleicht gerade in diesen besonderen Zeiten. Ja, was bedeutet uns das Wissen um Jesu Beistand, seine Ruhe, seinen Frieden, gerade jetzt in unserer persönlichen Corona-Lage? Ihn machen wir groß, wenn all unser Verlangen nach Sicherheit oder nach Geborgenheit gerade in dieser speziellen Lage bei ihm befriedigt wird. Ja, wir verherrlichen Gott ehrlicherweise am meisten, wenn er merkt, dass wir uns mit all unseren vielleicht gerade besonders akuten Ängsten, Nöten, Fragen und Unsicherheiten in seiner guten Vaterhand trotz all des Viruswirbels wohl und irgendwie geborgen fühlen. Eine wirklich innige Gemeinschaft, in der wir nicht irgendwie nur an Gottes Rockzipfel hängen, sondern mit ihm gemeinsam unser Leben erleben. Das ist das Potenzial, was Jesu Priesterdienst uns ermöglicht, in dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Denken wir noch über den König nach. Wer im Glauben die Versöhnungstat Jesu Christi am Kreuz annimmt und sein selbstherrliches Ich irgendwie zerbricht und in der täglichen Gemeinschaft mit Jesus lebt, der schafft es mit König Jesus in der Gottesherrschaft zu leben. Wenig überraschenderweise greifen auch in der Anwendung die Aufgabenbereiche der drei Personen ineinander. Deswegen wiederhole ich nicht nochmal alles, was ich eben schon zum Propheten gesagt habe. Ja. Wenn uns aber diese Botschaft von dem Propheten erfüllt, dass für uns eine neue Zeit angebrochen ist, ja, dann zeigt uns das Bild des Königs, dass wir mit unserem Herrn gemeinsam leben dürfen in so einer befreienden, wiederherstellenden, vergebenden, heiligenden Gegenwart. Ja, wenn wir Jesus in unserem Leben wirklich König sein lassen, dann befreit er uns von falschen und unheilvollen Bindungen, von Angst und Verlorenheit und führt uns in eine heilvolle Beziehung mit Gott. Ja, auch wenn wir Jesus als Mitstreiter und Freund da irgendwie an unserer Seite haben, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass er der König ist. Und deswegen gebührt ihm dabei respektvolles Verhalten und alle Ehre von unserer Seite. Zum Abschluss noch 2, 3 Ideen, was wir als Gemeinde daraus lernen können. Ja, vielleicht ihr als Gemeinde oder vielleicht schnappt einer eine Idee auf und bringt sie irgendwann nochmal ein. Ich habe mir vorgenommen, das ein oder andere bei uns da schon nochmal einzubringen. Ja, was bedeutet es für uns als Gemeinde, diesen 3 Ämtern Jesu nachzufolgen? Die wichtigste Antwort ist, glaube ich, es fordert uns heraus, als Gemeinde mehrdimensional aufgestellt zu sein. Ja, der Prophet erinnert uns zum Beispiel da an eine unverfälschte Botschaft, an eine gesunde Lehre in unseren Gemeinden, an das Verkündigen des Evangeliums, im persönlichen Zeugnis, ja, aber auch wir als ganze Gemeinde, wir rufen Menschen zur Umkehr. Ja, wir als Christen haben hier auf der Erde die Aufgabe, prophetische Leuchttürme zu sein, Wegweiserinnen, Ermahnerinnen, Sprachrohre zu sein, so wie Jesus das war. Ja, allein schon durch unsere Existenz, aber auch durch unsere Worte und Taten verkünden wir eine gute Botschaft. Ja, wir sprechen gern davon, dass wir Salz und Licht sein wollen. Aber das Salz hat auch schnell festgestellt, dass es im Salzstreuer recht kuschelig ist. Ja, aber das ist nicht die Aufgabe, das ist nicht das, was dahinter steckt, Prophet zu sein. Ja, der Priester, in dessen Aufgabenbereich so Trost, Versöhnung, Spiritualität, Leben mit Gott gehört, erinnert uns daran, dies in der Gemeinde zu leben. Wie gestalten wir unsere Gemeindestunden so, dass Geschwister hier gemeinsam Gott loben und zugerüstet werden, ihren Glaubensalltag beglückt davon, irgendwie erfüllt zu leben und mit Jesus unterwegs zu sein? Ja, im Aufgabenbereich des Priesters als Vermittler und Fürsprecher möchte ich auch nochmal ans Gebet erinnern. Ja, irgendwie schon so als Priester treten wir im Gebet für andere ein. Ja, für Verlorene, für Schwache, für Kranke, für Angefochtene. Gemeinde ohne ein priesterliches Gebet verschenkt schon wieder Potenzial. Ja, und wenn Jesus unser König ist, auch der König in der Gemeinde, irgendwie der Gemeinde hier in dieser Welt, dann muss das irgendwie unsere Wirklichkeitsbereiche unseres Lebens durchdringen. Ja, und wir sind als Menschen auch irgendwie in diese Welt gestellt. Und deswegen ist das auch ein wichtiger Wirklichkeitsbereich von uns Leben, von uns Menschen hier leben in der Welt. Ja, wo leben wir als Gemeinde in dieser Welt? Jesus selbst, der war sehr, sehr weltzugewandt. Ja, wo haben wir als Gemeinde Nöte dieser Welt, konkrete Nöte unserer Mitmenschen im Blick? Ja, an dieser Stelle spreche ich von diakonischen Aufgaben. Und ich befürchte, dass da vielleicht gerade unsere Gemeinden noch das ein oder andere Entwicklungspotenzial haben. Jesus sammelt immer Menschen um sich, um mit denen dann gemeinsam in die Welt hineinzuwirken. Wenn wir an Jesu königliches Handeln hier auf der Erde denken, steht uns ein dienender König vor Augen. So dienen wir einander und Menschen, denen wir begegnen. Nicht aus dem Gefühl einer versklavten Untergebung, sondern mit einem klaren Auftrag und eigentlich als Akteur im Königreich des Himmels. Kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Meine Kinder werden älter und irgendwann werde ich nicht mehr, welch ein Freund ist unser Jesus, zumindest für sie, abends singen oder pfeifen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich an Bahnhöfen heute noch andere SMDler, mit welch ein Freund ist unser Jesus, Gepfeife anlocken kann. Aber ich pfeife sowieso ständig, ja, beim Fahrradfahren oder auf den Gängen in unserer Schule. Und ganz häufig werde ich noch, welch ein Freund ist unser Jesus, pfeifen und am Ende dabei im Kopf haben, König, Priester und Prophet. Mein kleines Studium von diesen 3 Ämtern hat mich fit dafür gemacht, diesen letzten Vers eigentlich besser zu verstehen. Und da mehr hinterzusehen als nur eine einfache Aufzählung. Ja, wir sehen da einen Propheten, der uns einen Blick in eine neue Gotteswirklichkeit ermöglicht. Ja, einen Priester, meinen Hohepriester, durch dessen Erlösungswerk ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und einen König, in dessen Reich ich jetzt in aller Vorläufigkeit schon lebe und in der Ewigkeit auch in einer Vollendung leben werde. Ich würde hoffen, dass der ein oder andere irgendwas aufgeschnappt hat, was ihn vielleicht weiter begleitet oder vielleicht, wo er weiter nachforschen möchte oder so. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.